Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 zur heutigen Kontextausgabe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Russland ist das Thema dieser Sendung und Max Schmid ist dazu unser Gast. Seit 1999 haben Sie für das Schweizer Radio aus Moskau berichtet. Sie haben das Russlandbild vieler Schweizerinnen und Schweizer auch mitgeprägt, Max Schmid. Gibt es denn überhaupt die Russin oder den Russen?
Ja, ich glaube, Stereotype gibt es. Und die meisten werden Sie wohl etwas so definieren, dass die Russen eben in einem kalten Land leben, vielleicht gerne trinken, oft im Ausland etwas arrogant auftreten und so weiter. Da kann man viele Elemente beibringen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man in Russland selbst lebt, verliert sich das völlig, weil dann sind es einfach Menschen, Mitmenschen, Nachbarn, Achraniki, also die Wächter beim Haus, die zum Beispiel mürrisch auftreten zuerst. Und wenn man dann ein bisschen mit ihnen redet, entdeckt man, dass da hinter dieser rauen Schale ein ganz herzlicher Mensch ist und auch manchmal ein fröhlicher Mensch und so weiter. Also ich glaube, es gibt wirklich 140 Millionen Russinnen und Russen oder Staatsbürger mindestens dieses Landes und ganz, ganz unterschiedliche Menschen.
Nun hat neulich mal ein Kollege von uns von der russischen Nachrichtenagentur Novosti, hat sich ähnlich ausgedrückt wie Sie vorher, hat sich beschwert, dass nach so vielen Jahren, wo jetzt ja Russland auch etwas offener geworden ist, doch im Westen immer noch diese alten Stereotypen herrschen würden. Sie haben es vorhin schon erwähnt, also Russland, ja, so diese Wodka, Kalaschnikow und oft genug auch noch Lenin und Stalin gehört da immer noch alles mit dazu. Warum ist es denn so schwer, dieses Stereotyp wegzukriegen?
Weil wir uns nicht kennen, würde ich sagen. Die Russen als Touristen sind jetzt zwar hier präsent, aber die wenigsten von uns haben wahrscheinlich direkte persönliche Begegnungen mit diesen Menschen. Da gibt es natürlich auch fast Karikaturen der Beschreibung, wie sich da die Leute benehmen in Hotels und so weiter. Aber ich denke, letztlich müsste wirklich viel engerer Kontakt möglich sein von Menschen zu Menschen. Und das ist selten. Es gehen sehr wenige Schweizer nach Russland, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Und eben Kontakte hier sind auch selten. Dann merkt man, dass Russland ein ganz anderes Land geworden ist und dass viele Menschen uns auch sehr nahestehen können.
Aber so die alten Vorurteile sind scheinbar wirklich nicht wegzukriegen. Gerade eine soziologische Untersuchung unter US-Bürgern gelesen, die nach ihrem Russlandbild befragt wurden. Und dabei sollten die 10 Begriffe benennen, die ihnen zuerst einfallen zu Russland. Die ersten 4 Positionen nahmen heute, im Jahre 2008, Kommunismus, KGB, Schnee und Mafia ein. Was steht denn nach den 9 Jahren Russland bei Ihnen an erster Stelle eines Russlandbildes, Max Schmid?
Einiges von dem hat natürlich auch seine Wahrheit. Die langen Winter zum Beispiel, der Schnee, den gibt es. Das Klima ist nicht so toll, aber zum Beispiel die Erfahrung nach 9 Jahren, dass die sommerliche Hälfte des Jahres wunderbar sein kann, dass es auch in Sibirien im Sommer warm ist, dass die Leute an den Strand ihrer großen Seen fahren und so weiter. KGB ist auch ein Stichwort, das für mich sehr wichtig geworden ist. Der KGB hat letztlich die Macht wieder ergriffen. Also es sind ehemalige KGB-Leute mit Putin an der Spitze, die heute eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist nicht nur ein Klischee, aber auf der anderen Seite ist es ein anderer KGB und es ist ein anderes Russland, wo solche Mechanismen mitspielen. Und was sonst entscheidend ist, von der persönlichen Erfahrung her sicher die sehr herzlichen und schönen Begegnungen mit den Leuten. Von der politischen Erfahrung als Journalist, muss ich sagen, war es auch ein Schock, weil ich kam nach 6 Jahren in Osteuropa nach Moskau und dachte irgendwie, das, was ich dort erlebt habe, in Polen, in Tschechien, in Ungarn oder auch im Balkan natürlich, das würde sich doch in Russland jetzt weiterentwickeln, allmähliche Entwicklung Richtung Demokratie. Und ich habe festgestellt, dass das Umgekehrte passiert ist. Von dem wenigen, was da war an Zivilgesellschaft und an demokratischem Bewusstsein, ist eigentlich vieles verschwunden und das Land hat sich in eine andere Richtung entwickelt.
Das ist ja ein erstaunliches Phänomen, dass wir früher immer dachten, aus unserer Westsicht, Das ist ein großer Block da drüben, der gehört irgendwie zusammen von Moskau über Warschau nach Prag, weil wir sie so militärisch und auch politisch wahrgenommen haben. Aber für Sie ist natürlich jetzt spannend, Sie waren eben auch einige Jahre in Prag vorher, dann zu sehen, dass es sich, es war ein künstliches Großgebilde, dass es sich jetzt völlig auseinandergelebt hat.
Also es gibt noch so Phänomene, wenn zum Beispiel bei der Eurovision à la Pugačova auftritt, dann kennt man das im Osten, hier kennt sie keinen Mensch, aber sie ist der große Star in Russland. So Erinnerungen sind noch da, aber die Entwicklung ist tatsächlich ganz anders. Und mich hat es auch erstaunt, dass eigentlich das ein so gewaltiger Unterschied ist, ob man seit 1945 unter russischer und sowjetischer Kontrolle stand und damit ein kommunistisches Land war. Und wenn Russland selber, respektive die Sowjetunion, eben mehr als 70 Jahre lang in diesem System gelebt hat, das ist tatsächlich ein Erbe, das den Neuanfang und der Übergang in eine freiheitlichere und offene Gesellschaft sicher schwieriger macht.
Nun waren Sie 9 Jahre, wir haben es erwähnt, Korrespondent. Das waren die Präsidentschaftsjahre im Wesentlichen von Wladimir Putin. Kann man denn kurz zusammenfassen, welches Russland hat dieser Putin geformt? Den KGB haben Sie schon erwähnt, also das Strenge, auch klare Führungsstrukturen und so. Aber kann man sagen, Putin hat sein Russland geformt?
Ja, das kann man sagen. Ich weiß nicht, und das sind wahrscheinlich viele nicht so ganz sicher, was das heißt, sein Russland, oder ist es das Russland einer bestimmten Gruppierung? Und dann würde ich sagen, ist es eben genau diese Gruppierung, die aus Leuten aus dem Sicherheitsapparat, aus diesen Strukturen stammt, die jetzt die Macht mehr oder weniger kontrollieren. Denn es sind wenige Leute, die in Russland wirklich die Macht kontrollieren. Putin ist zumindest das Aushängeschild dieser neuen Macht. Und ich glaube, sehr vieles hängt tatsächlich von ihm ab. Nur hätte ich das nie gedacht. Als der Premierminister wurde im Sommer 1999, hat ihn Jelzin ja dazu gemacht. Das war der 4. Premierminister innerhalb von 4 Jahren. Ein grauer, unbekannter Mann eigentlich. Gut, man wusste, er kommt aus dem Sicherheitsrat, war vorher KGB-FSB-Chef, der neue Sicherheitsdienst. Da hätte man eigentlich nicht gedacht, dass dieser Mann das Land so prägen könnte, nicht?
Und hat es geprägt durch etwas, was wir als gelenkte Demokratie kennengelernt haben. Also das heißt, der Präsident hält überall in dieser Demokratie letztlich immer die Fäden in der Hand. Das ist uns ja sehr fremd in unserem demokratischen System. Ist das überhaupt noch Demokratie?
Ich glaube, nein, es ist eine Scheindemokratie. Es ist sehr wichtig geworden, dass diese Scheindemokratie, respektive diese demokratische Fassade nach außen gewahrt bleibt. Bis hin zur Tatsache, dass sich Putin doch nicht, und das ist sicher verdienstvoll, ein drittes Mal hat wählen lassen, weil es die Verfassung nicht vorsieht. Das war von Anfang an auch nicht so ganz klar, nicht? Selbst diese gelenkte Demokratie, das war nie ein Programm in den ersten Jahren, sondern es waren so kleine Elemente. Das erste Opfer war eigentlich die freie Presse. Nach einem Jahr war eigentlich schon klar, jetzt weht da ein ganz anderer Wind. Aber anderes ist eigentlich erst in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit so richtig klar geworden. Diese gelenkte Demokratie, dort war das Hauptmerkmal, dass er die direkte Wahl der Gouverneure abgeschafft hat und dass er das Land zentralisiert hat und letztlich diese sogenannte Machtvertikale errichtet hat, die bedeutet, dass wirklich von Moskau aus bis in die Provinz alles in einer hierarchischen Ordnung, Befehlskette sozusagen, gesteuert wird.
Und die Bevölkerung hat ja nicht groß dagegen demonstriert, sagen wir mal, sondern hat das ja relativ schnell auch so hinnehmen können. Liegt es daran, dass die Bevölkerung doch im Wesentlichen autoritäre Strukturen gewohnt war? Es ist eigentlich so weitergegangen, wie es vorher war. Entschieden wird irgendwo da oben und wir da unten, wir funktionieren halt irgendwie.
Wobei dazwischen lagen die 90er Jahre und das haben viele als Chaos erlebt. Dort war der Staat alles andere als stark. Den Leuten ging es wirtschaftlich schlecht, zum Teil miserabel. Und von daher war das nicht nur, dass die meisten das toleriert haben, sondern dass es auch viele begrüßt haben, dass endlich wieder ein starker Mann mit der harten Faust durchgreift und sagt, was gilt. Es ist eine Minderheit, die von Anfang an eigentlich gemerkt hat, was läuft, die sich versammelt hat. Erinnere mich noch, als diese NTW-Station, die erste Fernsehstation von Gazprom übernommen wurde und man gemerkt hat, jetzt ist es vorbei mit offenen Diskussionen, mit Streitgesprächen und so weiter in diesem Sender. Da gab es noch eine Demonstration von ein paar tausend Leuten. Das wurden im Verlauf der Jahre immer weniger. Also wichtig ist eigentlich, dass dieser an sich schon kleine Kreis der eher demokratisch orientierten Leute auch resigniert haben.
Zumal ja Putin mit seiner gelenkten Demokratie auch für wirklich starkes Wirtschaftswachstum gesorgt hat. Ist das auch bei den Leuten so angekommen?
Die Leute stellen fest, ihr Realeinkommen hat sich verdoppelt in diesen Jahren unter Putin. Und das ist eindeutig ein ganz großes Verdienst. Aber stückweit hat man die Freiheitsrechte, ein Teil der Freiheitsrechte, muss man sagen, weil es gibt andere, das Reisen ins Ausland zum Beispiel, das ist immer noch ohne weiteres möglich, Privatbesitz ist auch möglich und so weiter. Aber ein Teil dieser Rechte hat man quasi verkauft für den Preis dieses Wohlstandes.
Das Recht auf Medienfreiheit haben Sie vorhin genannt. Es gibt andere, also die sogenannten Bürgerrechte, die wir kennen, die auch eingeschränkt sind. Wie steht es mit den Menschenrechten? Man hat früher sehr viel gelesen über Menschenrechtsverletzungen, vor allem in Tschetschenien natürlich in dem Zusammenhang. Man liest jetzt weniger, passiert weniger oder erfahren wir einfach nur weniger?
In Tschetschenien sind in der ersten Amtszeit von Putin ganz schlimme Dinge passiert. Das ist kein Zweifel. Und man hat eigentlich die nie aufgearbeitet. Es war auch nie eine öffentliche Diskussion darüber in Russland. Das war ein ganz winziger Bereich, der sich damit beschäftigt hat. Das war im Ausland viel wichtiger. Aber sonst hat sich die Lage dort inzwischen doch deutlich beruhigt. Also es ist kein Krieg mehr. Grozny ist mehr oder weniger im Zentrum wieder aufgebaut. Es gibt noch Entführungen, es gibt sicher auch viel Gewalt, aber die Lage hat sich eindeutig dort radikal verbessert, kann man sagen. Aber Menschenrechtsverletzungen im weiteren Sinne, würde ich sagen, gibt es natürlich immer noch sehr viele. Also wenn man sieht, wie viele Anträge an den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gerichtet werden, da kommt die große Mehrheit kommt aus Russland und meistens bekommen die Leute auch Recht.
Die Aufarbeitung von dieser tschetschenischen Geschichte ist schlecht, wie Sie gerade gesagt haben. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Geschichtsverarbeitung? Wie geht Russland mit seiner sowjetischen Vergangenheit um?
Das hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Also in den 90er Jahren gab es ja durchaus Ansätze, unmittelbar nach der Wende oder sagen wir in der Perestroika-Zeit sogar noch, war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das hat sicher nicht die großen Massen beschäftigt, aber es war gesellschaftlich gesehen ein wichtiger Bereich. Man hat sich um die Opfer gekümmert, man hat versucht, die Geschichte aufzuarbeiten. Das alles ist sehr viel schwieriger geworden. Und in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, spürt man deutliche Anstrengungen, die Geschichte auch wieder zurechtzubiegen. Also da gab es eine große Versammlung von Geschichtslehrern im letzten Jahr, wo Putin auch klar gesagt hat, wir brauchen uns für unsere Geschichte nicht zu schämen. Andere Länder haben auch schlimme Phasen erlebt. Konkret heißt das aber auch, dass nachher ein Handbuch für Lehrer herausgegeben wurde, das ganz eindeutig zeigt, es gibt auch einen guten Stalin, der hat sehr viel gemacht für dieses Land. Über die anderen Aspekte der Lager, der Millionen, die in die Gefängnisse und die Lager kamen, über die Millionen auch, die gestorben sind, wird nur am Rand berichtet, als ein quasi notwendiges Übel, das aber doch eben gleichzeitig das Land, die Sowjetunion, nach dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht hat. Und das ist eigentlich heute das Geschichtsbild, das verbreitet wird. Putin selber hat gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei für ihn die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Und mit einigem Erstaunen habe ich gelesen kürzlich, dass eine Mehrheit der Jugendlichen eigentlich diese Meinung teilt.
Also ein Geschichtsbild, das von einem neuen Nationalismus geprägt wird.
Ja, das eigentlich wiederum versucht zu zeigen, wir sind ein großes Land, wir sind ein starkes Land, wir waren eine Großmacht, wir werden das auch wieder sein. Und das wird aus den Wurzeln der Geschichte begründet.
Und dazu gehört ja auch ein bisschen das sogenannte Säbelrasseln. Also Russland rüstet ja auch deutlich wieder auf. Putin hat sich immer wieder gerne geschmückt mit allem Möglichen, mit neuen Bomben, neuen Waffen überhaupt. Kann man denn sagen, dass von dort so etwas wie ein neuer Kalter Krieg ausgeht?
Es ist schwierig, weil der Begriff ist sehr problematisch, oder? Der alte Kalte Krieg war etwas Schreckliches und er hat Elemente, die wir heute nicht finden. Also auch wenn sich das Verhältnis sicher in den letzten Jahren verschlechtert hat, kann man es damit nicht vergleichen. Ob man sagt, gut, das ist nun der neue Kalte Krieg, der ein bisschen anders ist, darüber kann man streiten. Ich glaube, es wäre falsch, man würde es verharmlosen. Also ich habe doch den Eindruck, und da bin ich nicht allein, das sind viele Korrespondenten, die das so sehen, dass Russland quasi den Westen verlassen hat. Oder das ist ein, Russland will einen eigenen Weg gehen und ist stolz darauf und will auch wieder eine Großmacht sein. Und entsprechend führt man sich auf, vom UNO-Sicherheitsrat bis hin eben zur Nachbarschaftspolitik, wo man klar sagt, was Länder der ehemaligen Sowjetunion tun dürfen und nicht tun dürfen, zum Beispiel nicht der NATO beitreten, was sicher auch eine enorme Provokation war, oder mindestens hat man das so gesehen Ende der 90er Jahre, als das begonnen hat im Baltikum. Und wenn das jetzt so weitergeht, wird das auch ganz extrem so gesehen. Also das ist eine ganz entscheidende Frage, ob die Ukraine zum Beispiel ein NATO-Mitgliedsland wird oder nicht.
Das ist für Russland eine entscheidende Frage. Auf der anderen Seite finde ich noch interessant diese Eigenständigkeit, die Sie gerade geschildert haben. Also zum Beispiel gegenüber dem Iran vertritt Russland eine sehr eigenständige Politik, zieht nicht mit, auch in der ganzen Frage einer möglichen Atombewaffnung des Iran. Und auch, Sie haben den UNO-Sicherheitsrat erwähnt, wo es oft um Menschenrechte geht. Da schalten Sie oft gleich mit China. Gibt es da in diesen außenpolitischen Fragen häufiger ein Bündnis, hat man es auch in Moskau gemerkt, ein Bündnis jetzt mit China, mit der anderen großen Macht?
Das gibt es, glaube ich, in dem Sinn, dass man wie die Chinesen für eine sogenannte multipolare Welt kämpfen will. Man ist gegen diese dominierende Rolle der USA. Die Politik ist anti-westlich, aber sie ist primär anti-amerikanisch. Oder das, würde ich sagen, ist der entscheidende Punkt. Und in diesem Sinn trifft man sich natürlich oft mit den Chinesen. Man hat jetzt auch gemeinsame Manöver gemacht. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit zentralasiatischen Ländern und China. Es gibt da schon gemeinsame Interessen. Auf der anderen Seite, glaube ich, bestehen schlechte Voraussetzungen für eine wirkliche Partnerschaft, denn es sind ungleiche Länder. China ist ein Riesenland mit 1,3 Milliarden Menschen, auch an der Grenze zu einem Sibirien, das immer leer wird eigentlich, oder dort leben im östlichen Teil 20 Millionen, wenn es hochkommt, und viele Ländereien sind kaum mehr bebaut. Also die Angst ist sehr groß in Bezug auf diese Entwicklung im Osten. Das wird im Moment nicht sehr offen diskutiert, aber man spürt das. Und von daher denke ich, wird sich das irgendwann, diese Frage stellen. Also ich glaube, dass Russland eigentlich mit Europa zusammengehen muss, wenn es eine Zukunft haben wird. Wenn es da auf diese Karte setzt, ganz weg von Europa Richtung China, dann glaube ich nicht, dass das Zukunft hat.
So ein bisschen eine Grundaussage bei den Auftritten auch in den UNO-Gremien scheint ja von beiden zu sein, von China und von Russland, mischt euch nicht ein in unsere Angelegenheiten. Das betrifft natürlich sehr stark die Menschenrechte. Der Westen ist dem ja, sagen wir mal, in Bezug auf China schon gefolgt einigermaßen und sagt, ja, also wir treiben gern mit euch Handel, wir verdienen gern miteinander, wir machen auch Olympische Spiele dort und über Menschenrechte reden wir lieber nicht. Wird es ähnlich kommen mit Russland, dass wir auch sagen, um an das liebe Geld ranzukommen, um mit Russland ordentlich Handel treiben zu können, verzichten wir halt darauf, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Medienrechte nicht stimmen, dass Bürgerrechte nicht stimmen?
Ich weiß es nicht, ob das hier im Westen tatsächlich schlussendlich die Haltung sein wird. Ich denke, sie wäre gefährlich auf lange Sicht und auch unfair gegenüber all diesen Leuten in Russland, die darunter leiden, dass es nicht so ist. Und ein Kollege von mir, der kein Journalist ist, sondern sich in einer NGO beschäftigt, der hat gesagt, wir sollten eigentlich mit Russland Handel treiben, wie wenn es diese Demokratiedefizite nicht gibt und die Menschenrechtsverletzungen. Aber gleichzeitig sollten wir über diese Demokratiedefizite und die Menschenrechtsverletzungen reden, wie wenn es den Handel nicht gäbe. Also es tönt nach einem Widerspruch, aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber die Russen wollen das sicher nicht. Und sie werden zusammen mit China überall, wo es geht, sagen, bitte lasst das bleiben, wir wollen uns da nicht reinreden lassen. Aber die Russen, das heißt das Putin-Regime, das heißt diese Regierung. Und möglicherweise ist sogar der neue Präsident in einem Jahr oder zwei wieder eher bereit, auf solche Fragen einzugehen. Ich glaube nicht, dass man Ratschläge geben muss, aber man sollte einfach nicht so tun, als wäre Russland ein ganz normales Land. Das ist es nicht und das ist es immer weniger.
Ein gutes Stichwort haben Sie gerade gegeben, der neue Präsident. Wir haben ja jetzt vor allem über Putins Russland geredet. Nun ist zwar Putin immer noch an entscheidender Stelle, aber es gibt jetzt die Doppelherrschaft. Seit kurzem heißt der Präsident ja Medvedev. Und es ist schon aufgefallen, sein erster großer Auftritt war jetzt gerade bei diesem G8-Gipfel in Japan, dass er anders auftritt. Man hat das Gefühl von menschlicher Zugehen auf die Kolleginnen und Kollegen. Man hat das Gefühl, da ist jemand auch ein bisschen durchschaubarer. Was bedeutet denn dieser Stil für die russische Politik auf die Dauer?
Ich denke, der Stil bedeutet nicht viel, weil Präsident Putin war auch sehr charmant am Anfang. Und er hatte enge Freunde von Schröder über Berlusconi, Chirac und so. Sogar Tony Blair war mehrmals auch privat zu Besuch in St. Petersburg. Sie waren eigentlich alle begeistert von ihm. Also dieser Putin der letzten Jahre, den Sie jetzt schildern, nicht der harte, der so auftritt wie auf der Münchner Rede und so weiter. Das ist vielleicht der wahre Putin, aber gleichzeitig würde ich sagen, muss man eben da auch vorsichtig sein, was Medvedev betrifft. Sicher ist er ein anderer Typ, aber der Stil allein besagt noch sehr wenig. Und in den Fakten hat er eigentlich auch bis jetzt wenig Neues gezeigt. Die Zeit ist noch kurz, aber ich würde sagen, in den entscheidenden Fragen, gerade der Außenpolitik, vertritt er die putinsche Linie. Interessant ist aber, dass er innenpolitisch im Wahlkampf und auch jetzt als Präsident doch Dinge sagt, die sehr kritisch sind in Bezug. Er macht eigentlich einen Gegenwartsbefund, der fast verheerend ist, indem er sagt, die Korruption in diesem Land hat ein Ausmaß erreicht, das man als Krebsübel bezeichnen muss. Das ist die schwerste Krankheit unserer Gesellschaft. Er spricht in Bezug auf den Rechtsstaat, also von einem Rechtsnihilismus, das ist in Russland ein gängiges Wort, also der Rechtsstaat, der praktisch nichts gilt, und er möchte beides ändern. Er möchte die Justiz vom Einfluss der Exekutive befreien. Das scheint fast ein Wunder, wenn das gelingt. Und er sagt, Freiheit ist besser als Unfreiheit. Das kann eine Floskel sein, aber es sind doch wichtige Worte. Auch Putin hat in diesen Bereichen oft, vor allem am Anfang, ähnlich gesprochen. Aber viele glauben, das ist von der Persönlichkeit her, vom Juristen Medvedev her und so weiter, doch etwas Glaubhaftes. Allerdings müsste er quasi gegen jene zu Felde ziehen, gegen ein System, sagen wir mal, zu Felde ziehen, das eben auch ihn hervorgebracht hat.
Korruption heißt in dem Fall, dass man sich freikaufen kann und konnte von vielem, dass man bei der Bürokratie nur genügend Geld hinterlegen muss. Also zum Beispiel vom Militärdienst kann man sich für ein paar Tausender freikaufen. Hat dann das in diesen Jahren, in denen es Russland besser geht, in denen Geld eine größere Rolle spielt, hat das in diesen Jahren so stark zugenommen?
Ja, das ist natürlich ein sehr altes Übel. Es gab es schon in der Sowjetzeit. Es florierte unter Jelzin, das ist kein Zweifel. Aber es ist auch eigentlich logisch, wenn das Land so viel reicher wird, nicht? Und dieses Ölgeld, das fließt ja auch dem Staat zu. Dann wird die Möglichkeit, dass mit riesigen Summen bestochen wird und dass immer mehr quasi darunter davon betroffen ist, die wird auch größer. Also der Staatsapparat arbeitet einfach zum Teil auf eigene Rechnung. Und das hat sicher zugenommen, das sagen auch kleinere und mittlere Unternehmen, auch Schweizer, mit denen ich kürzlich gesprochen habe, sagen, es hat in einem Ausmaß zugenommen, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können. Sogar das Einzelne sagen, obwohl die Wirtschaft boomt, kommen wir an die Grenzen, was wir da abliefern können.
Wir haben, Max Schmidt, unser Gespräch mit Stereotypen begonnen, die unser Russlandbild im Westen noch immer sehr stark bestimmen. Ich möchte zum Schluss gerne nochmal die umgekehrte Frage stellen. Wie blickt denn Russland auf uns, auf die Menschen im Westen? Ich habe neulich mal gelesen, dass der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Alexei, hat uns vorgeworfen, völlig dekadent zu sein, weil bei uns Minderheiten so viel Platz im gesellschaftlichen Leben haben, weil wir zum Beispiel sowas wie homosexuellen Paraden haben. Gibt es denn dieses Stereotyp, dass wir dekadent sind bei vielen Menschen in Russland?
Das würde ich nicht sagen. Die Menschen, mit denen ich mich getroffen habe, die scheinen das kaum so zu denken. Das ist einerseits die Kirche, der das natürlich ein Dorn im Auge ist und die auch durch diese lange Zeit der Abgeschlossenheit vielleicht auch noch nicht so konfrontiert ist wie ähnliche Institutionen bei uns mit Entwicklungen, nicht, die jetzt plötzlich auftauchen, auch in Russland eben zum Thema werden. Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass diese antiwestliche Haltung, eben auch das Sagen, ja, im Westen, da zählt nur das Individuum und wir sind ein ganz anderes Land. Bei uns zählt die Gemeinschaft, das Kollektive. Etwas, das sicher ein Teil der russischen Tradition auch ist und zu etwas Wertvollem gehören kann, dass das aber jetzt auch sehr stark ideologisch ausgenutzt wird. Dass die Kirche, die Kirchenspitze das massiv sagt und dass gleichzeitig der Staat eigentlich jetzt daraus auch eine neue Ideologie entwickelt hat, um sich vom Westen abzugrenzen, dass auch der Jugend, den vielen staatlichen Jugendorganisationen, die in den letzten Jahren entstanden sind, zum Beispiel entsprechend weitergibt, dass eine Art Feind-Freund-Schema entstanden ist. Und ich halte das doch für sehr besorgniserregend. Also die Russen, die in den Westen reisen, die sehen, dass das nicht so ist. Und viele, fast alle möchten auch, finden das auch toll, wie die Welt hier ist. Also da sehe ich keinen großen Unterschied in dieser Beziehung. Und ich wünsche mir konkret etwas, was Putin auch immer wieder sagt, dass dieses Visa-Regime endlich abgeschafft wird, dass die Menschen aus Russland möglichst frei und ohne diese unglaubliche Hürde des Visagesuches zu uns reisen können, vor allem auch Schüler und Jugendliche und solche Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann können sie mit diesen Klischees nicht spielen.
Das war der langjährige DRS-Russland-Korrespondent Max Schmid im Kontextgespräch mit Hans-Jörg Schulz.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.